Polizei knackt Darknet. Das ist ja so ein Clickbait-Titel. Da weiß doch jeder Informatiker, dass es Quatsch ist.
Aber für die machen wir den Podcast doch gar nicht.
Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Jetzt haben sie dir auch noch dein letztes Zuhause weggenommen. Das Darknet ist nicht mehr vertrauenswürdig, nicht mehr anonym. Was machst du jetzt den ganzen Tag?
Ernsthaft? Also ich bin tatsächlich erschrocken. Ich habe letztens gelesen in ein wirklich super Recherchen von Panorama und Steuerung F, dass die Polizei, ich sage es mal, das Darknet geknackt hat. Also die haben tatsächlich Menschen de-anonymisiert und damit bricht für mich eine Welt zusammen und wahrscheinlich nicht nur für mich.
In dem Fall finden wir es aber ganz gut, weil das waren Pädokriminelle, die letzten Endes damit de-anonymisiert wurden, gefunden wurden und verhaftet wurden. Also in dem Fall finden wir das gut. In anderen Fällen ist das Darknet natürlich nicht nur für Kriminelle da, sondern hat auch durchaus Vorteile, wie wir auch schon in der Folge erzählt haben, in einer der ersten Folgen. Wir wollen heute nochmal kurz darauf eingehen, was ist es überhaupt? Was ist das Darknet?
Ja, also erstmal gebe ich dir recht, die haben da irgendwie so einen Administrator eines pädophilen Forums, das nennt sich auch noch Boys Town, da stellt's mir die Haare auf, allein bei dem Namen, wenn du weißt, worum es da offensichtlich gegangen ist, haben die festgenommen, deswegen wirklich, muss ich sagen, habe ich mich sehr gefreut, aber du hast völlig recht, wenn man weiß, wofür das Darknet typischerweise oder ursprünglich gebaut wurde, dann ist das nicht so eine tolle Nachricht, denn im Darknet kann ich sehr, sehr anonym sein. Und bis vor kurzem dachte ich auch, wenn du keinen Fehler machst, bist du immer anonym. Das hat sich jetzt zumindest ein bisschen gewandelt. Ursprünglich wurde das Darknet ja gemacht für Whistleblower. Also wenn du zum Beispiel an eine Zeitung, die Panama Papers zum Beispiel, in so ein anonymes Postfach Daten hochlädst, es ist gedacht für Menschen, die in Ländern mit, ich sag das mal, Unrechtsregimen leben, dass die an unzensierte Nachrichten kommen. Also da reden wir von China, Russland, Bayern, Nordkorea oder sonst was.
Ja, dafür war es gedacht und dafür wird es auch genutzt, aber leider eben auch von den Kriminellen. Und das kannst du ja im Endeffekt nie so richtig vermeiden, dass auch Kriminelle ganz normale Infrastruktur nutzen. Ja, also Kriminelle nutzen auch Straßen, nutzen auch Autos und so weiter. Leider hat das Darknet den Ruf, vielleicht auch zu Recht, dass es hauptsächlich von Kriminellen verwendet wird, denn dort werden natürlich alle möglichen kriminellen Dienstleistungen auch angeboten. Also sei es jetzt Kreditkartennummern oder Ransomware, Erpressungen finden dort im Darknet statt. Also letzten Endes hat das Darknet den Ruf, von Kriminellen verwendet zu werden. Und ja, wie stehen wir denn dazu? Finden wir das Darknet gut oder schlecht, Tobi?
Also ich finde es immer noch gut, also jetzt mal ganz unabhängig davon, aber erstmal muss ich sagen, ich verstehe die Verbrecher ja. Also wenn du deine Drogen verkaufen möchtest und du hast die Wahl, dass du am Frankfurter Bahnhof bei Nieselregen und -4 Grad in der Ecke stehst und jederzeit die Polizei um die Ecke kommt und auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, einen Online-Shop hochzuziehen, weil deine Infrastruktur ist, die dich hochgradig anonym lässt und du kannst zu Hause sitzen, hast die Füße oben und guckst Netflix, ja, dann würde ich auch Netflix gucken und mein Dope irgendwie online verkaufen. Also das ist ganz klar und deswegen hat es einfach diesen schlechten Ruf. Und ich gebe dir recht, das war wahrscheinlich ein wirklich ja großer Teil der Dienste, die im Darknet angeboten werden, nichts zwingend mit, ja, ich sag mal, Rechtsstaatlichkeit zu tun haben. Wobei ich fairerweise sagen muss, da sind auch Sachen drin, da wo man einfach sagt, boah, das finde ich ganz schwierig, aber es ist nicht illegal. Also auch das gibt's, dass solche Sachen eben dort angeboten werden. Aber grundsätzlich hast du recht, der Ruf, ja, ist dein Ruf erstmal versaut. Wie heißt das? Ist dein Ruf erst ruiniert, lebt sich's ziemlich ungeniert. Das trifft wahrscheinlich auch hierzu.
Genau, also nicht nur die Cyberkriminellen, die sich jetzt um Schadcode kümmern, sind im Darknet natürlich hochgradig organisiert, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass dort sozusagen auch Viren gehandelt werden und der ganze Kram. Aber lass uns mal kurz nochmal erklären, wie es Darknet funktioniert, beziehungsweise es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es klingt immer so ein bisschen, das ist hier super, super technisch und das ist wirklich nur für die Ultra-Hacker. Eigentlich ist es total einfach, weil du musst dir einfach einen Browser installieren erstmal.
Genau, also das ist tatsächlich so, dass die Benutzung sehr, sehr einfach ist, aber unter der Motorhaube, da steckt das Spannende und das versuchen wir heute auch ein bisschen aufzudröseln. Tatsächlich ist es so, um am Darknet teilzunehmen, nenne ich es jetzt mal, musst du dir nur den sogenannten Tor-Browser runterladen. Das ist ein ganz normaler Browser, schaut aus wie Firefox, ein bisschen anderes Farbgebung ist dabei. Ist auch
frei, kostet nichts.
Ne? Nee, kostet nichts, ja genau, und ist auch nicht illegal zum Runterladen. Also, und das ist halt ein Browser, mit dem kann ich auch www.supermarkt.de aufrufen und ganz normale Seiten im Internet. Aber unter der Motorhaube dieses speziellen Browsers, ja, da ticken halt noch so ein paar Verschlüsselungsalgorithmen und die sorgen dafür, dass ich auch diese verschlüsselten, anonymisierten Webseiten im sogenannten Darknet eben auch aufrufen kann. Die heißen dann hinten nicht HTML oder sowas, sondern typischerweise .onion.
Jetzt ist bei normalen Browser so, also bei Chrome, Firefox oder Safari oder was auch immer ihr nehmt, wenn ihr eine Seite www.supermarkt.de eingebt, dann schickt euer Browser eine Verbindung zu dieser Webseite und ihr kriegt dann die Inhalte angezeigt. Also es ist eine direkte Verbindung, die ist auch verschlüsselt in der Regel, also das erkennt man an dem HTTPS oder einem Schloss vorne im Browser. Aber euer Browser stellt eine direkte Verbindung zu diesem Webserver her. Und genau das ist der entscheidende Unterschied im Darknet, weil ich möchte ja gar nicht, wenn ich jetzt der Tor-Nutzer bin und möchte anonym im Darknet unterwegs sein, möchte ich nicht, dass die Website, die ich ansurfe, also das, keine Ahnung, Drogenforum oder sowas, soll nicht sehen, wer ich bin. Bringt das also nichts, wenn ich eine direkte Verbindung aufbaue. Deswegen gibt's da Technologien, um das zu verschleiern.
Und das sind sogenannte Nodes oder Knoten oder Relays genannt. Und jeder dieser Nodes, muss man sich vorstellen, ist halt ein Server. Ein Server, der quasi in der Mitte steht zwischen dem Browser und dem angesurften Server, der angesurften Webseite. Und da gibt's nicht nur einen, da gibt's mehrere. Jeder Node, und das muss man auch dazu sagen, der steht irgendwo in der Welt und wird von irgendjemand betrieben. Also nicht alle von Microsoft, nicht alle Nodes gehören Apple oder Cisco oder wem auch immer. Das heißt, man kann auch nicht als Polizei oder jemand, der sagt, oh, das Darknet ist so böse, schaltet das bitte ab, dass man zu Cisco geht und sagt, stell mal alle Nodes ab und damit das Darknet aus. Das geht nicht. Also ein Node wird vielleicht von einer Universität in Pakistan betrieben, ein anderer von einer Privatperson in Finnland, dann gibt's die Electronic Frontier Foundation in den USA.
Vielleicht auch Geheimdienst in China zum Beispiel. Also.
Natürlich. Auch das ist ein Punkt, da kommen wir später dazu, wenn wir über Angriffsmethoden reden. Es kann natürlich auch sein, dass Institutionen, die Interesse daran haben, keine Anonymisierung im Netz anzubieten, dass die versuchen, auch Nodes anzubieten, die zu überwachen und damit Leute zu de-anonymisieren.
Du sagst, das kann auch sein, wir wissen, es ist so. Also ja. Das kann man wohl so sagen, dass auch Geheimdienste ganz stark da mitlesen wollen und sich dementsprechend diese Nodes auch aufstellen. Also das.
Aber da kommen wir gleich dazu, weil es funktioniert nicht immer und es funktioniert auch nur wahrscheinlich und zwar deshalb, weil man einfach hoffentlich ganz, ganz, ganz viele Nodes hat. Und es müsste bedeuten, dass wenn jetzt China mitlesen möchte, dass die zumindest also 3 Nodes haben, über die zufällig meine Verbindung läuft, die alle von denen überwacht werden. Und jetzt ist es so, dass zwar der Traffic im Darknet typischerweise stetig wächst, langsam zwar, aber er wächst stetig. Das heißt, viele Menschen nutzen diesen Browser, aber die Anzahl der Nodes wächst nicht in diesem Maße mit. Also wir haben jetzt seit vielen Jahren immer so irgendwas zwischen 7.500 und 8.000 Nodes und müsste eigentlich, also wäre schön zumindest, wenn es deutlich mehr wäre.
Okay, aber jetzt spielen wir es mal durch. Ich habe jetzt meinen Tor-Browser installiert und gehe jetzt auf www.drogenmarkt.onion. Ja?
Genau.
Was macht der Browser? Was passiert jetzt?
Okay, der Browser kontaktiert als erstes mal einen dieser Nodes. Wir nennen den Entry Node. Dieser Entry Node baut dann erstmal so eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen dem Browser und sich selbst auf und sieht also auch gar nicht, was ich mache. Er kennt aber die IP-Adresse des Browsers. Das ist ganz wichtig. Aber er weiß nicht, was ich mache. Also er weiß jetzt nicht, ob ich die Onion-Seite der New York Times aufrufe, um Nachrichten zu lesen. Und er weiß auch nicht, ob ich vielleicht Amazon für Koks aufrufe, um mir Mehl aus Mexiko zu importieren.
Und wichtig ist auch, diese Node, die der Browser anspricht, ist zufällig. Nimmt irgendeine aus einer Liste, die der Browser eben kennt. Irgendeine.
Genau, das ist tatsächlich wichtig. So, jetzt macht dieser Entry Node noch was. Der baut eine weitere Verschlüsselung aus zum zweiten Node, dem Middle Node genannt. Der bekommt dann quasi auch wieder verschlüsselte Pakete, sieht also überhaupt nicht, was da los ist. Der ist allerdings noch dümmer. Der kennt nicht mal die IP-Adresse deines Browsers, wo du eben eingetippt hast, dass du gerne jetzt Drogen aufrufen möchtest. Und weiß auch nur, ich soll diese verschlüsselten Daten, von denen ich nicht weiß, wo sie herkommen oder was da drin steht, weiterleiten an den dritten Node. Also an den Exit-Node. Das wird derjenige sein, der aus dem, ja, ich sag mal, Tor-Netzwerk in Anführungsstrichen wieder rausgeht und eben den Zielserver kontaktiert. Der baut also die Verbindung auf zur Webseite, zum Forum, zum Shop, was auch immer.
Also ist die Middle-Node eigentlich die dümmste an der Position, weil der weiß nicht, wer wohin will und er weiß auch nicht, was das Ziel ist.
Genau. So, jetzt mal auf dem Exit-Node. Und der muss natürlich wissen, wo soll es denn hingehen? Also der packt das ganze Ding wieder aus und sieht also, aha, guck mal, da will einer zu Amazon für Koks, Punkt Onion, und baut die Verbindung auf. Was er aber nicht weiß, weil er kennt ja nur die IP-Adresse des Middle-Nodes, von dem er die Info bekommen hat, er kennt weder den Entry-Node noch die IP-Adresse deines Browsers, also wo sitzt du, in welchem Land bist du, kein Geschlecht von dir, ob du groß, klein bist oder sonst irgendwas, ob du schon jemals nach, keine Ahnung, Campingplätzen in Südfrankreich gegoogelt hast oder sonst irgendwas, du bist da einfach komplett anonym.
Okay, also das heißt, die Verbindung wird aufgebaut über diese drei Punkte, also es wird sozusagen aufgesplittet im Gegensatz zu einer normalen Verbindung, die direkt gehen würde zu dieser Webseite. Damit genau, und mit quasi dem Anonymität Punkt, gewährleistet ist.
Mit dem wichtigen Punkt, dass alle beteiligten Nodes nur die Informationen kriegen, die sie wirklich brauchen, um technisch die Verbindung weiterhin aufzubauen.
Okay, haben wir hoffentlich verstanden. Das ist ein bisschen komplexes Thema, gebe ich auch zu. Aber nochmal, um auf das Thema zurückzukommen. Wem gehören denn diese Nodes? Also ich surfe jetzt sozusagen über Server anderer Parteien. Ja, das kann, wie gesagt, eine Universität sein, es kann auch der Geheimdienst in China oder in Österreich sein, ja, weil niemand hindert mich daran, so eine Node aufzustellen. Und was hält denn China davon ab, einfach 50.000 Nodes aufzustellen?
Die Organisation, die hinter dem Tor-Browser oder dem Tor-Project steht. Die Chinesen haben das tatsächlich schon versucht, nicht nur die. Aber irgendwann fällt das auf, weil man natürlich sieht, mehr oder weniger, wo die stehen. Und man hat dann auch, ich sag jetzt mal, Vorsichtsmaßnahmen eingeführt, um sicherzustellen, dass es eben nicht eine relativ hohe Anzahl an Nodes gibt, die alle von der gleichen Organisation her stammen. Also das ist mittlerweile recht gut gewährleistet, schließt allerdings nicht aus, dass es, bleiben wir mal bei den Chinesen, sage ich jetzt mal, ist ja auch wurscht, gibt sicherlich auch andere, die da Interesse haben, dass das nicht trotzdem probiert wird. Oder dass, ich sag mal, jedes Land, das da teilnehmen möchte und de-anonymisieren möchte, einfach ein oder zwei Nodes aufbaut, die aber intern oder hintenrum miteinander kommunizieren und sowas. Das gibt's natürlich, aber da gibt's andere Mechanismen, die dafür sorgen, dass das möglichst nicht passiert. Und zwar wechseln die Middle- und Exit-Nodes mehr oder weniger nicht im Minutenrhythmus, aber so alle 10 Minuten werden die gewechselt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stunde irgendwie mit jemand chatte, dann läuft es nicht immer über den gleichen Server und damit bin ich auch eigentlich fein raus.
Aber ist das nicht sogar eine Gefahr? Weil wir haben ja gesagt, damit jetzt ein Geheimdienst alles mitlesen müsste oder könnte, müsste er im Prinzip alle drei Server in dieser Verbindung mitlesen können. Also genau. Müssten alle von den Chinesen kommen, jetzt in unserem Beispiel zu bleiben. Ja, wenn die jetzt aber, eigentlich reicht ja, wenn es einmal passiert, weil dann wissen sie, okay, hier ist eine Kommunikation und das ist der Initiator von dieser Kommunikation gewesen. Und das reicht ja normalerweise schon, um das zu identifizieren, um eine Person ausfindig
richtig,
zu machen.
Richtig, auch da hat man Mechanismen entwickelt, zum Beispiel der Entry-Node wird Guard genannt. Der bleibt normalerweise über mehrere Tage oder teilweise Wochen auch immer derselbe. Also der wechselt bewusst nicht und sorgt dann dafür, dass eben diese Möglichkeit einfach noch geringer ist. Und was die Polizei in diesem Fall jetzt ja gemacht hat, ist, die hat ja nicht mitgelesen, sondern die hat die Person nur identifiziert, die an einer Konversation teilgenommen hat.
Also man merkt schon, es gibt da durchaus ein paar Dinge, über die man sich Gedanken gemacht hat beim Aufbau von dieser ganzen Technologie. Und dennoch ist es jetzt gelungen, in dem Fall von diesem Forum, die Leute zu identifizieren. Und das ist schon beachtlich. Also die Attacke selbst ist gar nicht ganz neu. Ja, also das ist wohl in ähnlicher Form schon mal vor 5-6 Jahren passiert.
Vor allem in der Theorie gibt es die schon länger. Also es ist eine theoretische Angriffsform, von der man eigentlich gedacht hat, ja, nette Idee, ist so ein Laborhack, aber wird nicht funktionieren.
Weil zu unwahrscheinlich einfach. Also weil
hat aber funktioniert.
Hat funktioniert.
Also, und zwar heißt das ganze Teil Timing-Analyse oder Korrelationsanalyse. Das klingt auch wieder super technisch, ist es eigentlich auch. Aber es geht eigentlich nur darum, den, ich sage das mal, in der Mathematik, glaube ich, sagt man, den Lösungsraum zu verkleinern. Also die mögliche Anzahl der Lösungen von Trilliarden, Millionen auf vielleicht eine kleine Anzahl Tausender runterzubrechen, die man dann doch einzeln alle untersuchen und überwachen kann.
Okay, jetzt hast du mich schon verloren, weil bei Mathe-Themen, das ist jetzt nicht so meine Welt. Ich weiß, dass du da total drin bist, weil du hast mich letzte Woche angerufen, als das quasi in den News war. Ich habe dich noch nie so aufgeregt erlebt, also warst ja total on fire, als das passiert ist. Weil du jetzt mal dein ganzes Wissen über Verschlüsselung und Mathematik mal ausbreiten darfst. Ja? Also die in der Technik, die können jetzt einfach vorspulen. 10 Minuten oder so.
Nein, es wird gar nicht. Erstmal wird es nicht so lang dauern, zweitens wird es überhaupt nicht technisch. Aber es ist tatsächlich etwas, was ich schon seit vielen Jahren als mögliche Lösung gegen Verschlüsselung sehe. Und ich habe 2011 war es, glaube ich, eine 750 Jahre alte Verschlüsselung gelöst. Die Vigenère-Verschlüsselung, da gab es schon Lösungen, allerdings nur, wenn der Text, also der Verschlüsselungstext, eine gewisse Länge hatte, also wirklich lang war. Und typischerweise waren halt, die Vigenère-Verschlüsselung ist 500 Jahre alt, also waren die Nachrichten sehr kurz. Also wir greifen im Morgengrauen von Osten an oder sowas. Und ich habe also eine Möglichkeit gefunden, eben auch solche kurzen Dinger zu knacken. Und das habe ich so gemacht, dass ich einfach die Möglichkeiten, die übrig bleiben, so reduziert habe aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, dass die Anzahl ja dann doch einfach durch Brute Forcen, sprich Ausprobieren, gelöst werden konnte. Also ganz kurzes Beispiel, wenn du mit einem Passwort einen Text entschlüsselst und das Passwort ist ein Wort und du hast danach einen Text, naja, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Wort oder der Text beginnt mit XJV zum Beispiel, weil XJV in keinem deutschen, englischen, französischen Wort eben vorkommt. Und ich habe also einfach diese Wahrscheinlichkeiten von sogenannten Trigrammen einfach rausgeworfen und damit den Lösungsraum um 95% reduziert. Und diese 5%, da waren immer noch viele Möglichkeiten, aber die konnte man tatsächlich durchprobieren und so auf die Lösung kommen. Und genau das ist etwas, was die hier auch versucht haben, allerdings nicht mit Knacken von Daten, sondern die haben einfach geguckt, wenn einer mit mir chattet im Darknet, in diesem Boys Town Forum, an welchem Server erhöht sich denn die Anzahl der IP-Pakete? Also wo fließen denn jetzt Daten? Die haben also einfach zum Beispiel dem ein Bild geschickt oder ein Video und haben geguckt, an welchen Nodes, die sie überwachen konnten, an Teilen, erzählen wir gleich, ist dann plötzlich genau jetzt in diesem Moment der Datendurchsatz angestiegen. Und dann mussten die nicht mehr 83 Millionen Anschlüsse in Deutschland überwachen, sondern eben nur die 7 oder 10 oder vielleicht 50, die genau an diesem Server angemeldet waren zu dieser Zeit.
Das heißt, die haben eben ein Video geschickt, das ist 1 Megabyte groß gewesen. Jetzt beispielsweise haben sie geguckt, wo werden jetzt genau 1 Megabyte transferiert.
Genau, denn das Darknet ist ein sogenanntes Low-Latency-Netz. Also da ist es möglich, in Echtzeit zu kommunizieren. Da haben wir also ein paar Millisekunden nur, die von A nach B so ein Datenpaket braucht und nicht eben Tage oder Stunden. Und deswegen konnte man sehen, wenn ich jetzt hier ein Megabyte-Bild losschicke und plötzlich auf dem Server XY, den ich zufällig überwachen kann, auch genau 1 Megabyte übertragen wird, dann weiß ich, ach guck mal, das könnte sein, dass unsere Zielperson, also der Pädokriminelle, den wir jetzt fangen wollen, dass der sich an diesem Server angemeldet hat, beziehungsweise sein Browser über diesen Node läuft. Und wenn man das in einen Zusammenhang kriegt und von diesem Server über den Middle Node, am besten auch den Entry Node noch rausfindet, dann kann man sagen, guck mal, da ist der gerade angemeldet. Und das haben die so gemacht.
Okay, das heißt, die haben alles weggeworfen, was mehr Traffic verursacht hat in dem Fall oder weniger jetzt mal und haben geguckt, wo wird jetzt diese Datenmenge übertragen? So einfach ist es ja nicht.
Nee, so einfach ist es nicht. Also die hatten wohl, so liest sich das, Fake-Accounts in diesem Forum mit angemeldet und haben halt mit diesem Administrator gechattet. Das heißt, die haben dem einfach ein Bild geschickt in einem Chat und haben dann gesehen, okay, das ist, Bild hat jetzt 10 Megabyte und auf dem Middle Node, der von der Polizei gestellt war, also die haben also auch Nodes da reingebaut und versucht und gehofft, dass der Traffic darüber läuft, sah man dann eben auch, ach guck mal, da gehen jetzt auch genau diese 10 Megabyte rüber. Und ja, dann hat man Folgendes irgendwann gehabt, man hat den Middle Node gehabt und wusste ja dann auch, welche IP-Adresse der Entry Node hat. So, und jetzt kommt etwas, was noch ein bisschen undurchsichtig ist, weil man weiß jetzt nicht genau, wie es lief. In dieser Recherche wird also geschrieben und dann hat das Amtsgericht Frankfurt O2 als Internetprovider dazu verdonnert, nachzugucken, welcher Kunde von denen genau in diesem Zeitraum sich mit der IP-Adresse des Entry Nodes XYZ verbunden hat. Und was halt unklar ist, woher wussten die, dass der bei O2 ist als Provider? Hatten die das unter Umständen aufgrund einer früheren Recherche schon vermuten können oder hat der sich irgendwie woanders schon mal so geäußert oder ist mit einer IP-Adresse aus dem O2-Netzwerk aufgefallen? Oder könnte auch sein, das Amtsgericht Frankfurt hat einfach alle Provider gebeten und O2 genau. war's und deswegen das, stehen die einfach in dem
Report. Das wollte ich gerade sagen. Also wenn sie auf Deutsch mit ihm kommunizieren, dann ist es wahrscheinlich erstmal, dass sie sagen, okay, er sitzt vielleicht in Deutschland oder Österreich oder im deutschsprachigen Land und dann fragt man eben alle Provider an letzten Endes für sowas. Ja. Also wenn man schon mal so weit ist, dann ist diese Hürde für die Polizei wahrscheinlich relativ einfach zu umgehen. Nur die Frage ist ja, das Ganze geht ja auch nur deswegen, weil da generell so wenig Traffic ist. Weil stell dir vor, du suchst ja sonst die Nadel im Heuhaufen. Wenn du sagst, okay, hier werden jetzt 10 Megabyte übertragen, es aber sowieso permanent da gigabyteweise Traffic kommuniziert wird, dann findest du es ja nicht.
Also wir sind tatsächlich immer noch bei der Nadel im Heuhaufen, weil diese 10 Megabyte, die wir in unserem Beispiel gebracht haben, das ist also sehr plakativ, so einfach ist es nicht wirklich. Da gehen ja auch, ich sage jetzt mal, Billionen von IP-Paketen übers Netzwerk. Also das ist schon was anderes, aber du hast natürlich recht, in diesem Tor-Netzwerk ist im Vergleich zum offenen Internet ist natürlich der Traffic um ein Vielfaches geringer. Also das ist tatsächlich ein Thema und spielt hier eine Rolle, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier, ich schicke dir ein Bild und dann sieht man links, wie der Graph nach oben geht und weiß genau, ach guck, das ist er. Also so einfach ist es halt auch nicht, sondern man musste schon über langen Zeitraum, also von vielen, vielen Monaten die Rede, also Jahre, solche Verbindungen überwachen und dann einfach sagen, guck mal, da sind so viele Übereinstimmungen in der Zeit gewesen, das muss der oder derjenige gewesen sein. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass da am Ende einer bei rauskam, sondern einfach eine Liste von x Personen, die wird wahrscheinlich verhältnismäßig gering gewesen sein, aber es waren halt nicht 83 Millionen Bundesbürger, die potenziell immer noch in Frage kamen, sondern vielleicht ein paar hundert oder ein paar tausend. Ja, und dann kann man die natürlich gezielt überwachen und gucken, ob da ein Treffer dabei ist.
Aber es ist auch ein bisschen scary, weil auf dieser Liste, jetzt mal überspitzt gesagt, könnten wir auch stehen, weil wir ab und zu mal im Darknet sind, ja, und vielleicht auch die gleiche Entry Node nutzen. Das ist ganz normal. Also du teilst dir die Entry Node immer mit Kriminellen, wenn du das Darknet nutzt. Ja, das ist halt natürlich. So. Ja? Ja. Das heißt, es kann sein, dass du auch auf so einer Liste stehst.
Hätten sie ruhig auch bei mir vorbeikommen können, weil da werden sie nichts finden. Verstehst du? Aber ich gebe dir völlig recht. Ja. Das ist ein Problem. Wenn ich jetzt gerade irgendwie eine Schweinerei von einer Bank oder einem Politiker oder sonst irgendwas aufdecke und Angst um mein Leben haben muss vielleicht und das trotzdem als Information als die Süddeutsche oder sowas geben möchte, dann ist es blöd, wenn ich gerade dummerweise dann auf dieser Liste stehe, während die Polizei so einen Pädokriminellen sucht.
Ja, scheiße. Ich denke da auch an so Dissidenten, ja, wenn du jetzt in einem Regime lebst, wo die Leute auch gesucht werden und stehen auf dieser Liste vielleicht auch nur 5 Personen, dann werden die halt alle 5 mitgenommen, just to be sure. Ja, also
ja.
Also es hat ein paar Aspekte, die da wirklich ein bisschen scary sind bei der ganzen Analyse. Und die Frage, die jetzt natürlich im Raum steht, ist, ja, ist das Darknet nach diesen Enthüllungen letzte Woche noch das Gleiche? Ja, also nutzt man es noch oder werden die Kriminellen jetzt vielleicht umschwenken auf andere Dienste?
Nee, also ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Ich halte das Darknet oder das Tor-Netzwerk noch nicht für erledigt. Im Gegenteil, ich glaube, dass der Tor-Browser immer noch ein sehr, sehr sicheres, ich habe sogar in irgendeiner Reportage sagte einer mal, und da würde ich sogar fast unterschreiben, immer noch das sicherste Kommunikationsmittel ist auf der Welt, das es gibt. Aber wir sehen eben, es hat trotzdem Schwachstellen oder Möglichkeiten, doch mit hohem Aufwand jemanden zu enttarnen. Und das sollte uns tatsächlich auch eine gewisse Warnung sein, und einfach vielleicht, ja, die Möglichkeit geben, das zu ändern. Also es gibt jetzt keinen Fix dagegen. Also du kannst dich gegen diesen Angriff, gegen diese Timing-Analyse praktisch nicht wehren, außer eben nicht im Darknet zu surfen. So, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Also es wird kein Update geben und dann ist der Bug gelöst oder sonst irgendwas. Also, aber man kann das Ganze ein bisschen heilen, indem man zum Beispiel dafür sorgt, und ich weiß nicht, ob das klappen wird, dass möglichst noch viele, viele Nodes dazukommen. Und zwar viele, viele Nodes im Darknet von Einzelpersonen, von Universitäten, von sonstigen Organisationen einfach bereitgestellt werden. Und diese Zahl 7.500 bis 8.000 gibt es typischerweise seit, ja, in den letzten Jahren, dass die einfach sich verdoppelt oder verdreifacht oder sonst irgendwas. Das wäre sehr wünschenswert. Also nicht nur die Anzahl, sondern eben auch die Betreiber sollten ja diverser, sagt man, glaube ich, werden.
Mhm. Gut, aber da ist wieder die Frage, das wollen die Geheimdienste natürlich auch und wollen da auch ihre Server unterbringen dann. Also es ist, du verlagerst das Problem ja letzten Endes nur. Also indem, ich weiß nicht, ob das größer machen tatsächlich die Lösung am Ende ist. Also es ist, wahrscheinlich macht die Attacke ein bisschen unwahrscheinlicher, aber sie bleibt trotzdem möglich.
Ja. Ja, also ich bin auch gespannt, ob es dagegen einen technischen Schutz gibt. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, weil diese Timing-Analyse, ja, wenn du Traffic verursachst, dann ja, wird der irgendwo aufschlagen und dann wird der gerade mit KI noch viel besser zu detektieren sein. KI macht ja, genau, ich sage jetzt mal, Mustererkennung, und dann wird sie über kurz oder lang diese kleinen Ausschläge in der Amplitude, was Datenübertragung an Position XY betrifft, einfach viel schneller und besser zuordnen können. Also das ist eine Sache, da muss man echt drauf gucken, und das kann durchaus sein, dass das ein ernsthaftes Problem wird über kurz oder lang. Kann aber auch sein, dass wir eine Möglichkeit finden, eben, ja, das durch mehrere Nodes oder andere technische Möglichkeiten eben dann doch wieder sicher zu machen und zu unterbinden, diese Angriffe. Eine solche Möglichkeit wäre zum Beispiel, weißes Rauschen zu erzeugen. Also wenn irgendwo jemand ein Megabyte Bild abruft, dass ich gleichzeitig auf 7 anderen oder 20 anderen Nodes auch ein Megabyte Zufallsdaten übertrage, dann sind die Ausschläge an verschiedenen Nodes und du weißt eben nicht, wo was ist.
Gut, letzten Endes bestätigt es nur das, was wir immer sagen. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt auch keine hundertprozentige Anonymität im Internet. Es wird immer Möglichkeiten geben. Und gerade bei solchen Netzwerken gibt es natürlich viele Kräfte, die da sehr stark daran interessiert sind, mitzulesen und zu gucken, wer ist denn da aktiv. Also ja, das im Hinterkopf behalten, wenn man im Darknet surft, sollte man auf jeden Fall tun. Aber ich stimme dir zu. Es gibt eben relativ wenig Alternativen in vielen Fällen zu eben diesem Tor-Browser und dem Onion-Routing. Also dementsprechend, ja, gibt keine Alternative.
Ich muss aber eins vielleicht noch sagen. Also dieser Angriff ist wirklich schwer gewesen und er hat extrem viel Zeit in Anspruch genommen, haben wir auch gelernt. Und es war ein Ansatz, von dem man vorher sagte, boah, ob der wirklich funktioniert, ist echt fraglich. Das heißt, irgendjemand bei der Polizei hat sich echt über einen langen Zeitraum die Mühe gemacht, so ein Arschloch zu finden und festzunehmen und hat es tatsächlich geschafft, obwohl die Aussicht darauf relativ gering war. Und in diesem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt. Wirklich Respekt, da ziehe ich meinen Hut davor, dass das geklappt hat und dass sich jemand oder mehrere sicherlich in diesem Fall wirklich so viel Mühe gegeben haben. Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, und das ist dann mein Schlusswort zumindest, finde ich schade, dass wir einen der letzten anonymisierten Dienste, die man wirklich vertrauen konnte, jetzt mit einem kleinen Nimbus versehen muss und sagen muss, ist zwar immer noch wirklich sicher, weil der Aufwand extrem hoch ist und es wird nicht passieren, weil du dir den neuesten James Bond runterlädst, aber so dieses Unfehlbare, das ist ein bisschen weg.
Tja, also hat sich die IT-Welt letzte Woche doch ein bisschen geändert, und ich hoffe, wir konnten mit dem Podcast so einigermaßen erklären, um was es da geht und wo das Problem liegt. Und
genau, dann deswegen war ich auch so aufgeregt letzte Woche.
Ja, so aufgeregt wie noch nie. Aber trotzdem danke, dass du es nochmal zusammengefasst hast, und danke für die Aufnahme.
Danke, Rüdiger.